willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
Ja, da sind wir auch schon wieder. 2 Tage sind wieder her seit unserer letzten Aufnahme und wir hatten euch ja versprochen, dass wir alle 2 Tage zurückkommen, also sind wir heute wieder da. Tim, wie geht's dir?
Ja, moin. Wieder erwarten, gut. Alles gut.
Ich habe heute einen
richtigen Tag hinter mir gehabt. Ich bin, ja, sagt man das nicht so dann?
Aber hast du auch was anderes erwartet?
Ich weiß
nicht. Sagt man doch nur, wenn man was anderes erwartet hat, oder?
Ach so, siehst du? Dann habe ich das die letzten 28 Jahre mal falsch gesagt. Nee, es geht mir gut. So,
es geht mir gut.
Ich war heute 12 Kilometer Fahrrad fahren. Einfach nur so, weil ich natürlich nichts zu tun habe und wollte mir die Stadt mal angucken. Bin einfach irgendwo hingefahren. War Eis essen. Es gibt einen Eiswagen, der vorhin aus dem Eiswagen heraus verkauft hat in Linden. Und hab eingekauft, Bude sauber gemacht. Was willst du auch sonst machen?
Super. Und du hast ja schon angekündigt, dass wir nicht alleine sein werden, sondern dass wir uns noch jemanden dazu holen in unsere kuschelige Runde. Das haben wir getan und wir freuen uns natürlich sehr, dass der liebe, ich sag Ranatobi, ne? Sonst wird es wieder durcheinander, dass der liebe Ranatobi heute Abend Zeit für uns gefunden hat. Hi Tobi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Beste Grüße aus der Südstadt.
Ja, warst du auch 12 Kilometer Fahrrad fahren?
Nee, das hört sich jetzt so böse an. Ich habe tatsächlich gearbeitet. Also ich hatte gar nicht so viel Zeit für so ein Rätschen. Von daher, nee, kein Fahrrad. Gestern hat es für eine Stunde, anderthalb Spaziergang gereicht und morgen ist das auch wieder ganz fest eingeplant. Heute war es irgendwie dann doch nicht möglich.
Ist das vielleicht eine Zeit, wo man Dinge macht, die man sonst nicht macht? Also dieses Spazierengehen, das höre ich jetzt ganz, ganz oft. Und ich finde, und gut, Tim sowieso nicht, aber ich finde auch uns beide nicht in dem Alter, dass wir jetzt schon lange Spaziergänge machen müssten oder vorher getan hätten. Ist das etwas, was man dann neu für sich entdecken kann?
Ach, ich sag mal, ich bin fürs Joggen vielleicht nicht sportlich genug oder nicht gut in Form genug. Von daher, so ganz ohne Bewegung ist ja auch scheiße. Und sonst hat man, ja, den Tag über irgendwie kriegt man seine Bewegung schon zusammen. Man geht dahin, man macht das, man verabredet sich, man ist hier unterwegs und das fällt im Moment ja größtenteils alles flach und selbst auf der Arbeit laufe ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 4 Kilometer am Tag, einfach mal so nebenbei und das fällt alles aus im Moment und von daher, ja, muss man sich dann auch ein bisschen selber in den Arsch treten und dann mal ein bisschen rausgehen. Und wenn es dann spazieren gehen ist, warum denn auch nicht? Die letzten Tage war das Wetter so herrlich, also es war ja schon fast zu schön und da gehe selbst ich dann auch gerne mal spazieren.
Ich finde das, toll, ich meine das ernst. Ne? Also ich finde schon, dass man sich dann auf Dinge besinnt, die man sonst vielleicht nicht so intensiv gemacht hat oder die einem nicht als erstes eingefallen wären. Not macht ja auch erfinderisch, Tim. Du sagst, du hast die Bude sauber gemacht, hast du vor 2 Tagen auch schon. Also es muss ja bei dir aussehen, ja, dann kann ich ja vom Boden essen.
Nee. Also erstens ja, du kannst von mir vom Boden essen. Ich habe aber gelesen, und das kann ich jetzt auch aufgrund des Selbstexperiments zeugen, wenn man mehr zu Hause ist, fällt dementsprechend mehr an, was man sauber macht. Man könnte natürlich denken, ja, wir liegen sowieso alle nur auf dem Sofa oder sitzen irgendwie am Schreibtisch oder so, da kann ja nicht viel passieren, aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also man kommt wirklich auf verrückte Ideen und ich glaube, dass wenn uns eins diese Zeit jetzt auch lehrt, dann, dass wir mit uns selber mehr und mehr umzugehen lernen, auch alleine zu sein, Langeweile auch mal aufkommen zu lassen, mal zu genießen, auch mal Langeweile zu haben. Also diejenigen, die es haben, ich habe ja kein Homeoffice oder ähnliches, ich bin halt eben ohne Beschäftigung sozusagen und wenn das dann für mich zur Tradition wird, auch nach Corona sozusagen, dann Fahrrad zu fahren oder mehr mit dem Fahrrad zu machen und mehr mich draußen an der frischen Luft zu betätigen, dann finde ich, da ist da auf jeden Fall eine Menge Positives dran und ja, aber wir sind ja jetzt kein Lifestyle-Podcast.
Das wusste ich nicht. Ich wollte nämlich gerade, also ich wollte gerade anknüpfen an deinen Langeweile haben und dergleichen, wollte ich nämlich sagen. Und die Langeweile bei den 96-Profis ist jetzt vorbei, weil die Quarantänezeit nämlich mit dem heutigen Tage, mal abgesehen von Jannis Horn, der wird nochmal getestet. Alle anderen sind wieder frei, hätte ich fast gesagt. Und im Prinzip also deren Langeweilezeit gerade vorbei. Und was passiert jetzt? Also wer kann uns auf Stand bringen? Was machen die 96-Profis jetzt nach Ablauf der Quarantäne?
Kann ich machen, tatsächlich. Ich habe mich eingelesen, extra für heute. Nicht, dass es mich sonst nicht interessieren würde, aber wenn ich hier schon eingeladen bin ich natürlich auch perfekt vorbereitet in die ganze Geschichte reingehen. 96 hat es heute auf der Homepage veröffentlicht, wie sie so in den nächsten Tagen vorangehen. Auch für Fußballer gilt ja grundsätzlich dieses Kontaktverbot mit den 1,5 Metern und damit ist Mannschaftstraining erstmal ein bisschen schwierig. Von daher gibt es individuelles Training, das jetzt dann auch Gott sei Dank draußen ausgeübt werden kann. Die Spieler sind ja aus der Quarantäne raus, haben sich vermutlich die letzten 14 Tage wirklich sehr, sehr gut dran gehalten und waren nicht draußen. Von daher hat, ich glaube, der Trainer war es gesagt, ja, wir haben zusammen mit den Athletiktrainern Pläne für jeden Spieler erstellt und die werden die nächsten Tage bis zum 5. April sinnvoll überbrücken. Da geht es dann um unterschiedliche Belastungsreize, die da durchgeführt werden sollen. Und das sind die nächsten Tage für die Spieler. Also 5. April ist, was sind das, noch 10 Tage. Das heißt, so lange geht man im Moment davon aus, dass man nicht in der Mannschaft trainieren kann oder mit der Mannschaft trainieren kann, was ja auch wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wenn erst zum 30.04. frühestens wieder Bundesliga-Fußball stattfindet oder so lange die Saison pausiert. Da muss man jetzt ja auch nicht jeden Tag anfangen, irgendwelche Verschiebereien da auf dem Fußballfeld zu üben.
Ist das denn, aber ich meine, die waren jetzt ja schon 2 Wochen lang mutmaßlich wenig körperlich aktiv, wobei wahrscheinlich nein, das sind alles vorbildliche Sportleute, Sportsmänner, die werden natürlich auch zu Hause trainiert haben, aber jetzt mal, Tim, ich weiß nicht, dieses fußballspezifische Training, ist das nicht irgendwann dann auch eine Zeit, wo du sagst, oh, jetzt greifen dann Automatismen auch nicht mehr oder ist es eh egal, weil das im Prinzip jede Mannschaft betrifft und nicht nur 96 Problem ist. Also ich stelle mir das halt schwierig vor, weißt du, wenn du so, es ist ja, oder ist es wie Fahrradfahren? Das kannst du einmal und dann ist das in deinem Kopf drin. Ist es das, ja? Ja, dann erklär, ja.
Ja, das ist es. Ja, das ist, also wenn du erstens, wenn du was jeden Tag machst, also oder fast jeden Tag Training, das heißt, Abläufe prägen sich sowieso ein, dann ist jetzt so eine Zeit, die waren jetzt 2 Wochen in Quarantäne, also ohne Ball am Fuß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt in der nächsten Woche sich großartig ändern wird. Aber es ist wirklich wie Fahrradfahren. Also erstens, selbst wenn ich jetzt plötzlich wieder Fußball spielen würde, was ich aktuell nicht kann, aber würde, dann würde es bei mir natürlich etwas länger dauern als bei den Profis, ist ja klar, logisch. Aber dann würde ich auch super schnell wieder in den Rhythmus reinfinden. Es geht, glaube ich, nicht darum, den Automatismus der Mannschaft wieder einzustudieren. Das nicht, aber es geht darum, um den Fitnesszustand. Also, und da würde mich mal wirklich interessieren, vom Fitnesscoach, vielleicht hat der mal Zeit irgendwann oder einfach nur 2, 3 Fragen zu beantworten, was für einen Unterschied das tatsächlich dann macht. Also das ist ja, die sind ja aktuell ohne Leistungssport und ohne Training gewesen 2 Wochen. Das ist ja nicht mal so, dass sie wie in der Sommerpause einen Trainingsplan mitbekommen haben und sich ganz normal im Fitnessstudio fit halten konnten oder ähnliches, sondern auch das ist ja nochmal eine gesonderte Situation. Also da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Und ob wir dieses Jahr überhaupt nochmal Bundesliga-Fußball in einem Fußballstadion von innen sehen werden. Aber da sitzt ja auch die wildesten Ideen, Theorien und Martin Kind hat ja auch da auf der Homepage ein Interview veröffentlicht, das er mit 96 geführt hat. Da geht es auch so ein bisschen darum, wie es jetzt im Grunde genommen weitergeht. Ist auch so ein bisschen so dieser Status quo, der da so ein bisschen vermittelt wird. Können wir später auch mal drüber sprechen, aber ich weiß nicht. Also bin gespannt, muss ich sagen, wie es weitergeht.
Ja, Tobi, du hast dich im Kicker belesen, ja? Und da waren so ein paar Ideen.
Modelle, kann man sagen.
Oder Modelle, ja. Was weißt du darüber zu berichten?
Ja, das ist schon ein paar Tage her tatsächlich, dass da, ich weiß gar nicht, ob es der Kicker war, oder auf jeden Fall geisterte das so durch mehrere Zeitungen, welche Überlegungen es im Moment gibt, wie man diese Saison zu Ende bringen kann, denn das scheint ja das Hauptziel der DFL oder auch der 36 sind sogar, der 36 Vereine zu sein, das irgendwie zu Ende zu bringen. Und da kamen die, ja, tatsächlich so die wildesten und abstrusesten Geschichten zusammen von einem Turniermodus, dass man irgendwie das Ganze hinten raus mit wenigen Spielen entscheidet, wie auch immer man da so das Ganze angeht. Da so ein 16-Tage-Modus, wo jede Mannschaft alle 2 Tage spielt.
Boah.
Zu Hause oder auswärts. Und dann halt der ein bisschen entspanntere Modus, der England-Modus, wo man sagt, man hat ein Zeitfenster von ungefähr 4 Wochen, also mehr so 28 als 16 Tage. und kriegt es hin, in der Zeit quasi mit durchgehenden englischen Wochen die Saison zu Ende zu spielen. Da war keine Rede von DFB-Pokal und von Europapokal, die ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Wünsche haben, da rein zu grätschen. Aber ja, es gibt im Moment viele Modelle und Tim hat es ja gerade angesprochen, Martin Kind hat ein Interview gegeben, er hat es, glaube ich, tatsächlich Sky gegeben, also ja. Sven Töllner und hat es verschriftlicht auf der eigenen Homepage.
So ist es, ja.
Und auch da geht Martin Kind ja auf dieses Thema ein und wenn wir da vielleicht nachher drüber sprechen, können wir das ja auch nochmal ein bisschen versuchen einzuordnen.
Wobei, Tim hat ja gerade schon, ich habe ihn ja gehört in seinem Ohr, also diese Idee, so alle 2-3 Tage ein Spiel zu haben, so eine, ich glaube, es wurde der Begriff Mini-EM dafür verwendet. Das ist nichts, was du dir gut vorstellen könntest, Tim? Oder war das... Das
stelle ich mir aufgrund des...
Ja. Nee, ja, erzähl.
Nee, also ich stelle mir das aus Sicht eines Sportlers, der jetzt 2 Wochen lang sich mit seinem Haushalts-Fitness-Equipment fit halten musste, einfach schwierig. Also ich frage mich, was die DFL für einen Fußball hier sehen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, also entweder muss dann die Ein- und Auswechselregel dafür ein bisschen gelockert werden, dass wir öfter wechseln dürfen, weil erstens so eine Pause, so eine Zwangspause, dann so eine Mini-EM, 16 Wochen, nee, gar nicht wahr, 16 Tage, Entschuldigung, 16 Tage, quasi durchgehend Fußball spielen, 90 Minuten auf dem möglichst höchsten Niveau, das ist eigentlich nicht darstellbar und das ist auch, die Idee kannst du eigentlich abhaken. Also das, ich meine, wir alle wissen ganz genau, wie die Spieltagsansetzungen sind. Ich erinnere nur ganz gerne daran, ich weiß nicht genau, Montagabend gegen Kiel zu Hause, Freitagabend in Nürnberg. Also bei diesem aktuellen Spielplan ist ja nichts auszuschließen, dass dann der Zeitraum zwischen Fußballspiel und Fußballspiel noch kürzer wird. Und ich frage mich, wann ist da auch Platz für die Trainer, das Gespielte aufzuarbeiten? Und kann mir aber auch ganz genau vorstellen, dass auch alle Trainer das dann irgendwann einfach nur so hinnehmen werden und dass das quasi, dass man das, die Bewertung der Spiele, kann man ja auch nicht irgendwie gesondert gewichten, aber ja, schon eine komische Vorstellung.
Alle 2 Tage zu spielen. Es ist ganz klar in der Zeit jetzt auch dann gewohnte Denkmuster da hinten anzustellen wahrscheinlich. Also zu sagen, wir haben Montag in Kiel und Freitag in Nürnberg und das ist eine Riesenbelastung, das wird vermutlich, wenn es zu irgendeinem Szenario kommt, wird das eher das Luxusmodell sein, dass man 4-5 Tage Zeit hatte, sich zu regenerieren und auf den neuen Gegner vorzubereiten. Also ich bin gespannt, was da alles über den Haufen geworfen wird von Sachen, die man bisher als selbstverständlich angesehen hat. Anstoßzeiten werden vermutlich montags 20:30 nicht mehr das Schlimmste sein, was man sich so vorstellen kann. Da bin ich auch gespannt, wie dann damit umgegangen wird von Seiten der Fanszenen, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal eine Idee, wie wir das hier in möglichst kurzer Zeit zu Ende bringen können, wenn es denn am Ende so kommt. Man weiß es ja nicht. Es ist ja von uns auch keiner, und nicht nur von uns, sondern wahrscheinlich deutschlandweit keiner im Moment in der Lage zu sagen, ja, kein Thema, 15.05., da können wir wieder anfangen und dann haben wir so und so viele Tage und so viele Spiele und dann geht das so und so zu Ende. Das kann im Moment nur ein Modell sein, was vielleicht funktioniert, vielleicht dann aber auch wieder nicht.
Was mich da, welche Frage mich da umtreibt, wenn ich diese ganzen Diskussionen höre und diese ganzen Modelle, du hast natürlich recht, Tobi, wir müssen uns wahrscheinlich von alten Denkmustern verabschieden und es muss in dieser besonderen Situation dann auch irgendwie möglich sein, dass man da in gewisser Flexibilität, wenn man denn unbedingt die Saison zu Ende spielen will, da auch Mittel und Wege findet. Dabei ist immer so ein bisschen bei mir im Hintergrund, so wie so ein Grundrauschen, ja. Nimmt sich der Fußball da vielleicht zu wichtig? Also, ich meine, allein die Idee, die Martin Kind im Doppelpass da genannt hatte, eigentlich sofort wieder trainieren zu wollen und dergleichen und dann auch Konzepte mit vielleicht im Kokenhof wohnen und im NLZ trainieren oder auch da im NLZ wohnen. Ist der Fußball wirklich so wichtig, dass man auf Biegen und Brechen jetzt Mittel und Wege finden muss, wie der weiter existieren kann?
Habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ja, er nimmt sich wichtig genug und er ist auch genauso wichtig. Aber genauso wichtig, finde ich, ist dein Arbeitgeber, dass er es hinkriegt, du hast es ja in der letzten Sendung erzählt, die Versorgung der Leute in irgendeiner Form sicherzustellen. Natürlich machen die was ganz anderes als Fußballspieler, aber auch das ist einfach ein Teil dieser Welt, die einfach jetzt versuchen, ihre Sachen irgendwie zu organisieren. Das sehe ich bei mir beim Arbeitgeber. Da wurden auch ganz, ganz viele Sachen, die vorher einfach niemals gehen konnten oder das hätte niemals funktionieren können, hat man jetzt gesagt, okay, wir müssen das irgendwie hier den ganzen Schuppen am Laufen halten. Es muss weitergehen, wir müssen auf Sachen dann einfach verzichten. Und das Gleiche macht der Fußball auch. Natürlich tut der Fußball das in einer oder unter einer Lupe, so wie er alles tut unter einer Lupe. Die ganze Welt guckt drauf, jede Zeitung schreibt irgendwas drüber, wenn irgendwer eine Idee äußert, wir könnten ja das so und so machen, schon gibt es 3 Artikel dazu. Und deshalb entsteht wahrscheinlich auch völlig zu Recht der Eindruck, der Fußball nimmt sich zu wichtig. Aber nein, der Fußball sucht einfach eine Lösung, weiterzumachen. Und da ist es am Ende auch egal, ob Robert Lewandowski 12 Millionen verdient oder irgendein Nachwuchsspieler 5 Millionen oder 2 Millionen oder nur 5.000 im Monat. Das spielt am Ende gar keine Rolle. Es geht einfach darum, sich Modelle zu überlegen, wie kriegen wir die Geschichte zu Ende. Und das, finde ich, hat der Fußball ein Recht drauf, da hat Eishockey ein Recht drauf, da hat es dein Arbeitgeber, mein Arbeitgeber, die Uni in Hannover, alle haben Recht darauf, sich zu überlegen, wie können wir in dieser besonders schweren Zeit uns jetzt die Zukunft gestalten, dass wir das, was wir eigentlich immer gemacht haben, machen, unter den neuen Gegebenheiten. Und da gehört halt auch dazu, sich meinetwegen auch laut zu überlegen, ja, Kokenhof, wir bringen die Leute da unter, meinetwegen, ah nee, machen wir doch nicht, wir machen erstmal noch 10 Tage individuelles Training. Das sind alles Sachen, die im Fußball viel, viel mehr in die Öffentlichkeit gezogen werden und deshalb entsteht dieser Eindruck, ja, die nehmen sich so wichtig oder es geht immer nur nach dem Fußball, aber es geht nicht nur immer nach dem Fußball. Es geht im Moment bei jedem in seinem kleinen Bläschen darum, das zu organisieren und am Laufen zu halten.
Amen, ja. Genauso sieht es wahrscheinlich aus am Ende. Es gibt ja viele Meinungen zu diesem Thema, auch zu dem Gehaltsgefüge von Robert Lewandowski beispielsweise. Das ist ja eins dieser Paradebeispiele. Also die Grundaussage, Fußballer verdienen so viel Geld, warum sind die nicht bereit, darauf zu verzichten, ist finde ich, irgendwo gesellschaftlich durchaus berechtigt, die Frage, das so anzuregen. Man muss allerdings auch in Frage stellen, warum wissen wir, dass Robert Lewandowski 12 Millionen im Jahr verdient? Und vielleicht ist auch dieses Thema eins für die nächsten Tage irgendwo, für diese Sendung auch. Was passiert, was ist eigentlich mit dem Fußball passiert? Also, und Martin Kind hat es ja, glaube ich, gesagt.
Ja, warte, dann lass uns ganz kurz.
Hat in einer
warte, genau.
Lass mich doch bitte zu Ende reden.
Nee, ich weiß, du willst auf das Interview jetzt aber eingehen. Du wolltest ja gerade die Zeile zitieren. Dann lass uns hier kurz einen Break machen und dann gehen wir noch deutlicher. Dann müssen wir jetzt nicht irgendwie mittendrin aufhören, sondern lass uns jetzt kurz eine Pause machen. Dann fängst du genau da wieder an und dann gehen wir genau auf die Aussagen von Martin Kind im Sky-Interview ein. Dann sind wir gleich wieder zurück. Ja, liebe HörerInnen, da haben wir ja kurz drüber berichtet, wie es uns geht, was wir so machen. Der Tobi hat berichtet, was er so gemacht hat. Wir haben Spazierengehen für uns entdeckt und fingen dann auch schon an, über Fußball zu diskutieren und über Hannover 96. Und Tim, nochmal sei mir bitte verziehen, dass ich dich so abgebrochen habe gerade. Du warst gerade dabei, anzufangen, das Interview von Martin Kind etwas genauer noch anzusprechen. Dann mach doch bitte genau da weiter.
Ja, im Prinzip wollte ich eigentlich nur darauf zu sprechen kommen, was Martin Kind auch meiner Meinung nach dieser Tage einiges Richtiges sagt. Die Bundesliga hat in einer Traumwelt gelebt und für mich ist das gehört zu dieser Traumwelt auch, dass wir für Spieler horrende Summen bezahlen, dass Spieler so viel Geld verdienen, dass Berater ordentlich mitkassieren, dass es Modelle gibt, um Summen am Start vorbeizuschleusen, dass Bücher geschrieben werden wie Football Leagues, das hat ja alles einen Grund. Und vielleicht ist jetzt auch gerade die Zeit dafür da und auch nützlich genutzt, kann dann auch nützlich genutzt werden, diese Kernthemen mal zu diskutieren. Und mit dieser wahnsinnig langen Überleitung wollte ich mal fragen, wie grundsätzlich ihr dem gegenübersteht, was ich gerade gesagt habe. Ist das etwas, was sich ändern wird durch die Corona-Krise eurer Meinung nach? Oder ist es so, dass das sich vielleicht für 1-2 Jahre beruhigen wird und dann geht der ganze Bums genauso weiter?
Ich würde da ganz kurz anfangen.
Bitte.
Ich finde, was du gesagt hast mit exemplarisch dem Gehalt von Robert Lewandowski und warum verdienen Fußballer so viel und dass es eine berechtigte Frage ist, das ist sicherlich richtig, aber die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel. Das ist so viel Geld in diesem System. Das heißt, wir haben durch Sponsoren, durch Fernsehverträge, durch uns Fans, die wir ins Stadion gehen, die wir Merchandise kaufen, auch wenn das für viele Clubs wahrscheinlich nur ein Fliegenschiss ist in ihrer eigenen Einnahmenliste, ist es trotzdem ein Posten, den wir nicht unterschätzen sollten. Und ich glaube einfach, über soziale Gerechtigkeit an der Stelle zu sprechen, ist in meinen Augen schwierig. Es ist halt enorm viel Geld da in diesem System, weil wir alle, und Tobi hat es ja auch gerade gut beschrieben, so viel Interesse an dieser, an diesem Konstruktfußball haben, an dem Eventfußball haben und da auch so viel Geld bereit sind, hineinzustecken, durch auch Sportwetten zum Beispiel. Sportwettenanbieter, guck dir die dritte Liga an, fast alle haben denselben Sponsor. Das ist ein Sportwettenanbieter. Also das heißt, wir pumpen ja auch, wir als Fans pumpen so viel Geld in dieses System und es kommt von anderen Quellen noch so viel Geld in dieses System, dass eben solche Summen möglich sind. Aber da du Martin Kind ja auch schon angesprochen hast, ich denke, diese Idee, eine Gehaltsobergrenze, also ein Salary Cap einzuführen, ist etwas, was wir unter Umständen jetzt viel besser diskutieren können. Wir im Sinne von Systemfußball, auch wenn wir jetzt nicht aktiv dazugehören, besser diskutieren können, weil man aufgrund dieser Krise und dann ausbleibenden Einnahmen und dergleichen und der Ball dreht sich plötzlich nicht weiter, schon Modelle entwickeln können, wie wir in Zukunft besser auf solche Situationen vorbereitet sind. Und ich denke, so verstehe ich das auch, dass Martin Kind sagt, wir haben in einer Traumwelt gelebt, nach dem Motto, es wird immer mehr, es geht immer weiter, immer höhere Summen, immer größerer ja, größere Einnahmen, größerer Kreis, alles wird immer mehr und größer. Und da muss man vielleicht umdenken. Und ich glaube auch, dass uns, wenn wir jetzt auf den Fußball fokussiert bleiben, dass diese Corona-Krise schon dazu führen wird, dass man da Modelle entwickelt und vielleicht ein bisschen auch nachhaltig, also nicht in ein, zwei Jahren wieder, also nicht der Robert-Enke-Effekt, ja, alle sind erst ganz tief betrübt und wir geben keine Noten mehr und wir machen dies nicht mehr und wir machen jenes nicht mehr und nach einem halben Jahr ist alles wie immer, sondern ich denke schon, dass das jetzt noch deutlich einschneidender ist, denn wenn wir ehrlich sind, selbst unsere Großeltern, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder Urgroßeltern, je nachdem wie alt wir sind, haben so etwas wie Kontaktsperre, so etwas wie wir dürfen nur noch mit einer Person, die nicht in unserem Haushalt lebt, auf die Straße gehen, alle Geschäfte sind zu, ja gut, das haben Sie vielleicht schon erlebt, aber alle Geschäfte sind auch behördlich zu, Sie können gar nicht aufmachen, Sie dürfen nicht aufmachen, es gibt keine Restaurants, es gibt dies nicht, es gibt das nicht, das haben selbst die nicht erlebt. Das heißt, das ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass in meinen Augen auch das System Fußball aus diesem Erlebnis Dinge lernen wird und unter Umständen auch Dinge besser machen kann als bisher.
Ich bin da skeptischer. Also ich habe das Interview von Martin Kind auch gelesen, fand es tatsächlich auch über weite Strecken ziemlich gut und ich glaube auch, dass er da die richtigen Ideen hat, was die ganzen Möglichkeiten für die Zukunft angeht. Natürlich reitet er auf seinem 50+1 Thema noch ein bisschen rum, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle gerne mal ignorieren. Da ist, glaube ich, dann auch genug zugesagt worden und jeder kennt Martin Kinds Position dazu. Aber die anderen Sachen, die er da anspricht, ihr habt es ja auch gerade gesagt, Salary Cap zum Beispiel oder auch die Tatsache, dass einfach, er sagt, wir waren im Ergebnis ein Durchlauferhitzer. Wir haben Umsätze erzielt, waren stolz und haben sie dann weiterverteilt. Diese beiden Sachen vielleicht mal rausgenommen, sehe ich bei dem einen durchaus eine Möglichkeit, bei dem anderen ein relativ großes Problem. Fangen wir mit dem größeren Problem an, diesem Salary Cap. Da müssten halt alle mitziehen. Also es hilft niemandem in der Bundesliga, wenn man sagt, okay, wir einigen uns als DFL, es gibt eine Gehaltsobergrenze, es darf nicht mehr als so und so viele Millionen für Personal ausgegeben werden, meinetwegen auch in Relation zu irgendwelchen anderen Werten oder keine Ahnung was, dann spielen halt die anderen Ligen in Europa nicht mit und die Spieler sagen, okay, in Deutschland kann ich maximal 5 Millionen oder meinetwegen auch 8 Millionen im Jahr verdienen, irgendwo anders kriege ich 10, 12, 15, was auch immer. Dann hilft man sich damit selber nicht weiter. Das heißt, man müsste ein Gesamtfußball, weiß ich nicht, Gesetz, Konstrukt, wie auch immer, bauen. Und da sind wir uns doch alle einig, dass das selbst in der Bundesliga schon schwierig wird, europaweit wahrscheinlich quasi unmöglich ist. Und wenn dann die Spieler sagen, jo, gehe ich halt nach Brasilien oder in die Türkei oder wohin auch immer, irgendwer, wer da nicht mitgemacht hat bei dieser Geschichte, dann kommt am Ende bei raus, hilft auch nichts. Also das sehe ich eher kritisch, auch wenn es eine gute Idee ist, das klappt halt in Sportarten, die sich in Anführungsstrichen selbst genug sind. Also in Amerika, NHL, NBA, die wissen, wir haben so viel Geld, wir sind so klein, wir sind übersichtlich, wir haben 32 Mannschaften in der Regel, aber wir reichen uns halt auch. Die Spieler gehen nicht woanders hin, wenn sie gut sind. Die andere Geschichte mit diesem Durchlauferhitzer finde ich tatsächlich dann vielleicht schon ein bisschen spannender, dass man, das kann man vermutlich auch deutschlandweit sagen, dass man sagt, wir brauchen irgendwie eine Rücklage. Also die wenigsten Vereine, das kommt jetzt ja so nach und nach raus, haben einfach viel Geld zur Seite gelegt. Wirtschaftsunternehmen arbeiten da anders, sagt Martin Kind. Er sagt, natürlich spart man da auch ein bisschen in der Not. Im Fußball ist einfach ja, die Bewertung der Erfolge jeden Tag oder jede Woche wieder sichtbar. Das heißt, man haut einfach alles raus, was da ist. Und ja, dieses Prinzip von der Hand in den Mund gelebt, trifft es da, glaube ich, ganz gut. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es natürlich nicht heißt, wir müssen 30% der Einnahmen jedes Jahr zur Seite legen. Das wird nicht funktionieren. Aber zumindest ein kleinen Teil, dass irgendwie ein Stock aufgebaut wird, dass die deutschen Mannschaften verpflichtet werden, sich Rücklagen zu bilden für schlechte Zeiten, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Und damit würde man sich, glaube ich, dann auch im europäischen Wettbewerb nicht unendlich weit nach hinten katapultieren, wie man es tun würde, wenn man zum Beispiel die Topstars gar nicht mehr verpflichten kann, weil man kein Geld hat. Ich bin gespannt, was davon am Ende bei rüberkommt, habe aber eingeleitet mit, ich bin eher skeptisch und würde das, glaube ich, auch jetzt als Schlussfazit dieser Aussage dazu nochmal rausholen und glaube, in 2 Jahren ist es alles so wie vorher. Vielleicht sind 3, 4 Vereine raus, die es wirklich nicht geschafft haben, das Ganze zu überstehen. Aber ansonsten geht das Geschäft genauso weiter, wie wir es in den letzten Jahren hatten.
Ja, das befürchte ich. Was heißt befürchte ich? Ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass es würde mich total überraschen, wenn man das jetzt wirklich nutzen würde und ganz viele auf den Prüfstand stellt. Am Ende ist es vielleicht auch so wie mit der Natur. Wir erinnern uns daran, an das Foto, was aus Venedig uns alle erreicht hat, dass das Wasser dort wieder klar wurde. Mit der Überschrift und auch irgendwo mit der Botschaft natürlich, wie ist denn das Problem? Das würde ich jetzt in dem Kontext, im Kontext Fußball relativieren. Natürlich sind wir nicht das Problem in so einem Sinn, aber wir haben es eingangs schon auch gesagt, wir sind so geil auf diesen Sport und wir wollen unbedingt alle möglichen Spiele sehen. Wir wollen, dass Sky uns oder welcher Bezahlsender auch immer, welcher Streaming-Anbieter auch immer, wir wollen, dass wir quasi, ja, alles sehen können. DFB-Pokal, erste, zweite, dritte Liga, Aufstieg, Aufstiegskrimi, Abstiegskrimi, Champions League, Europa League. Da sind so viele Dinge in diesem Zirkus zu beachten. Und vielleicht sind wir doch irgendwo ein kleines Stückchen das Problem. Und es wird sich dann nicht so viel ändern, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Aber alles in allem ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich glaube, dass es auch in Zeiten wie diesen auch jemanden gibt wie Martin Kind, der das ist gut, dass es ihn gibt in solchen Zeiten, der so Krisen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch lebt. Also der geht in solchen Krisen richtig auf und ist auch genau der richtige Ansprechpartner für Probleme. Vielleicht nicht unbedingt für das Lösen von finanziellen Sponsoring im Fußball, aber ist jemand, der anpackt und konstruktiv und sachlich dann diskutieren kann. Hoffe, dass es davon mehrere Leute gibt, die dazu in der Lage sind.
Aber ganz kurz, bevor wir jetzt Martin Kind hier noch einen Altar bauen und ihm lobpreisen.
Nee, darum geht's nicht, darum geht's nicht. Nein, pass auf, darum geht's nicht. Es ist einfach zu leicht, immer drauf rumzuhauen. Und ich bin auch kein großer Freund von den Ansichten, die er vertritt. Aber dennoch muss man ja auch sagen, wenn etwas gut ist, dann muss man das auch sagen dürfen. Und ich finde, dann ist das auch genauso unabhängig von uns und auch genauso eigenverantwortlich in dem Fall, dass wir das dann auch kundtun. Also ich sehe da so kein Problem damit. Wer damit ein Problem hat, hat vermutlich ein anderes. Aber das ist eine ganz andere Frage. Trotzdem, die Kernaussage steht, er macht zurzeit, bis auf das mit der 50-1 Thematik, sehr viel Richtiges und sehr viel Gutes.
Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich bin auch kein Freund davon, wie ich ja schon zum Ausdruck gebracht habe, da einfach nur blind drauf zu hauen. Ich teile nur eure Skepsis da irgendwie nicht so ganz, weil auch was du sagtest, Tobi, es müssen dann schon alle mitspielen. Also ich meine das ganz ernst, wenn wir uns Bilder aus Italien angucken, Bilder aus Spanien angucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach zum Business as usual einfach so wieder übergehen können. Also für mich ist das, was wir in Deutschland momentan an Auswirkungen spüren, und wenn wir es nur an den Todesfallzahlen festmachen, dann läuft es bei uns sehr milde ab bisher. Und wenn der Impuls aus einem Land kommt, das augenscheinlich, warum auch immer, besser auf diese Krise vorbereitet war vom Gesundheitssystem, ich meine jetzt nicht Fußball, als andere im europäischen Ausland, dann glaube ich, dass in diesen Zeiten oder nach Überstehen dieser Krise es nicht unbedingt aus England, aus Spanien, aus Italien große Gegenwehr geben würde, wenn man sagt, wir müssen mal alle ein bisschen ja, kleinere Brötchen backen. Und selbst wenn doch, also selbst wenn eure Skepsis berechtigt ist und es dann doch nur so ein Ding wäre, was die Bundesliga alleine machen würde, finde ich den Vergleich mit NFL, NBA oder NHL gar nicht verkehrt. Mein Gott, dann gewinnen wir halt auf absehbare Zeit keine Europapokaltitel. Dann ist das so. Dann spielen halt nicht die Superstars, die 100 Millionen und mehr kosten in der Bundesliga. Aber wir haben ein ehrlicheres Produkt und ein Produkt, was sich auch in Zeiten, wo die Einnahmen nicht sprudeln, selber tragen kann. Und wir quetschen das nicht auf den letzten Tropfen immer wieder aus, sondern wir können da was Nachhaltigeres draus entwickeln, und da wäre ich doch sofort dafür zu sagen, dann macht die Bundesliga vielleicht ihr eigenes Ding. Das mag zu viel Fußballromantik sein, das kann durchaus sein, das mag auch an der Realität vorbei sein. Dennoch wäre das in meinen Augen nicht verkehrt. Also ich brauche die Champions League nicht, ich brauche die Europa League nicht. Da spielt 96 momentan nicht. Und auch wenn 96 das spielen würde, meine Güte, ich meine, die Welt geht nicht unter. Und wie gesagt, ich denke, dass die Krise so massiv ist und andere europäische Länder noch so viel härter trifft, als dass jeder Club da einfach so sagen könnte, boah, komm, wir machen genauso weiter. Ich glaube, dass es diesmal nachhaltiger ist, weil es wirklich massiv ist. Massiver als all das, was wir vorher jemals erlebt haben und auch was der Fußball vorher jemals erlebt hat. Und das sehe ich da schon als Hoffnungsschimmer irgendwo am Horizont.
Ich nicht, bin da deutlich skeptischer. Und am Ende wird es doch so sein, dass die dann entscheiden, wenn das hier alles durch ist, das sind die diese Zeit finanziell überstanden haben, und die werden sich hinstellen und sagen, ja gut, guck mal, hat doch funktioniert, haben wir ganz gut hingekriegt. Die werden vielleicht weniger Geld einnehmen, weil weniger Sponsoren kommen. Okay, dann leiten weniger Geld ein, die Spieler. Dann werden die Spieler halt auch ein bisschen zurückstecken müssen. Aber ich bin relativ skeptisch, dass wir hier in vielen Jahren, mach dir mal eine Erinnerung ins Handy, 26. März 2023. Wie viel Geld fließt durch den Fußball, und dann verlinkst du dir noch die Sendung von heute. Ich mag ja auch deine romantische Vorstellung da vom Fußball, und bin grundsätzlich da eher der Kapitalist, der sagt, okay, das Geld ist da, die Leute kriegen es, also geben sie es aus. Meinetwegen wird es in 3 Jahren weniger oder in den nächsten Jahren weniger Geld geben, aber solche Modelle wie wir halten uns gesund durch ein Salary Cap, der übrigens immer zu Lasten der Spieler geht und zu dem Vorteil des Vereins, das darf man ja auch nicht vergessen. Der Verein profitiert in der Regel immer von einem Salary Cap. Das heißt, das Interesse der Vereine wäre grundsätzlich, glaube ich, immer schon da gewesen. Es lässt sich aber einfach nicht durchführen, weil wenn nicht alle mitspielen, ich habe es vorhin erklärt, dann funktioniert das halt nicht. Ich bin sehr gespannt. Freue ich mich drauf, dass wir das dann vielleicht irgendwie an heute nochmal erinnern können in 3 Jahren.
Machen wir, werde ich dich daran erinnern, vielleicht holen wir dich dann auch dazu, und dann würde ich direkt überleiten zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, wir könnten darauf reagieren, was ein Hörer geschrieben hat quasi. Wir haben, oder anders gesagt, er hat auf den letzten Tweet der Sendung reagiert und hat uns quasi aufgefordert, unsere Traumelf von Hannover 96 zusammenzustellen. Und da wäre jetzt ein Höreraufruf, also quasi eine Hausaufgabe für alle Hörer, seit beispielsweise 1996 eure Lieblings- oder Top-Elf von Hannover 96 zusammenzustellen. Die würden wir dann in der nächsten Folge diskutieren oder in den darauffolgenden Folgen. Ich bin gespannt. Es gibt ja einige, die doch älter sind als ich, zumindest auch also auch hier so, und die können wesentlich mehr Spieler in ihre Traum erstellen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Ja, gibt es noch so irgendetwas, was wir noch thematisieren müssen, Jungs, oder gibt es nichts? Ich meine, er hat eh kein Fußball gespielt, also.
Ich nehme Martin Kind immer noch das mit 50+1 übel, aber das lassen wir jetzt weg. Das haben wir letzte Sendung schon gemacht. Mich ärgert es nur, dass es wieder in dem Interview war, aber das muss ich auch Sven Töllner vorwerfen, der da dreimal nachgefragt hat. Gut, das ist eine andere Geschichte. Deswegen, auch wenn er viel Gutes sagt, diese Idee jetzt, dass 50+1 doch wieder auf die Agenda soll, bin ich gar nicht dafür und befürchte da Schlimmes. Aber andere Geschichte, anderes Thema.
Okay, Judy. Tobi, hast du noch was auf dem Herzen?
Voll und ganz zufrieden. Und mit der Traumelf, die 96 Traumelf, ich mache mir harte Gedanken, würde ich sagen. Ganz harte Gedanken. Hab da auch schon so ein bisschen vor mich hingebastelt, habe es aber noch nicht hingekriegt, 11 Spieler am Ende zu haben. Und werde jetzt schon ankündigen, meine Traumelf wird mit 2 Torhütern starten.
Ich weiß schon mal, in 2 Torhüter?
100%.
Okay.
Geht nichts
dran. Okay. Okay, ich weiß schon mal jetzt schon mal genau, welcher 96-Spieler nicht bei André in der Startelf stehen wird. Marvin Dux, glaube ich. Ich glaube, der findet da keinen Platz. Aber wenn er uns zuhört, kann er uns ja mal sagen, was er. Wer bei ihm so alles in den Startlöchern stehen wird. Dementsprechend würde ich jetzt euch alle in eure Hausaufgaben entlassen, sozusagen. Vielen Dank, Tobi, dass du mitgemacht hast.
Gerne, gerne.
War sehr nett. Hier nochmal der Hinweis darauf, es gibt bei meinsportpodcast.de die MSP-WG mit dem Tobi und dem Ed Sportis.
Andreas heißt er,
der Video. Sendet ja auch Andi, genau, Andreas Thies, der sendet ja auch etwas öfter, oder ihr macht das ja etwas öfter. Wer noch nicht reingehört hat, unbedingt mal reinhören. Lohnt sich.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Jeden Tag, Montag bis Freitag, die MSP-WG aus dem Homeoffice.
Sehr schön. Dann, ja, Tobi, auch bei dir, wie immer, vielen Dank. War sehr nett mit dir. Und ich hoffe, dass wir uns in 2 Tagen mit demselben Elan wiederfinden werden.
Ich finde jetzt nichts, was da jetzt zwingend dagegen sprechen würde. Und
ist ja auch Wochenende in 2 Tagen.
Das ist richtig. Und da haben wir ja nun wirklich gar nichts zu tun. Da muss ich ja nicht mehr arbeiten. Also wenn da nicht Zeit für Podcast ist, dann weiß ich aber auch nicht.
Weiß ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören mal wieder bei einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald alle gesund vor allen Dingen wiederhören. Macht's gut, bis Samstag und tschüss.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.